Gerne aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7 lesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Es ist ein Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Und ich lese diesen Text zuerst. Da heißt es, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Ja, ihr Lieben, das ist ja ein ganz bekanntes Gleichnis. Wir wollen trotzdem hören auf die Botschaft dieses Gleichnisses, auch wenn wir schon so oft selber gelesen haben oder es auch gehört haben. Gleichnisse sind etwas ganz Besonderes in den Reden Jesu. Jesus hat sehr oft in Gleichnissen geredet. Gleichnisse sind Bilder, sind Geschichten, die Jesus erzählt, um mit diesen Geschichten eine ganz bestimmte Aussage zu tätigen, eine ganz bestimmte Botschaft an die Menschen zu vermitteln. Und meistens ist ein Gleichnis, ist diese Geschichte bezogen auf eine Situation, in die Jesus hineinkommt. Es gibt viele Situationen, die uns berichtet werden, wo durch etwas, was geschieht gerade, sich unter der Volksmenge oder bei bestimmten Personen eine Frage in ihren Herzen sich ergibt. Oder sogar manchmal eine Frage gestellt wird. Und in diese Situation hinein spricht dann Jesus ein Gleichnis, ein Bild, eine Geschichte als Antwort auf die Situation. Also es ist nicht so, dass Jesus einfach so ohne weiteres Geschichten erzählt hat, so aus dem luftleeren Raum heraus, sondern die meisten Gleichnisse, und das lässt sich ja auch in den Texten erkennen, sind Antworten auf eine Situation. Das heißt, wir müssen die Situation zuerst erfassen, wenn sie beschrieben ist, damit wir die Antwort, die in dem Gleichnis dann auch gegeben wird, verstehen können. Weil sie antwortet, das Gleichnis antwortet auf eine Situation, auf eine Fragestellung. So ist es auch hier. Es wird also berichtet, das ist das Erste, was hier steht. Gehen wir noch einmal zurück auf die Verse 1, auch hier auf dem Bildschirm. Da wird zunächst einmal berichtet, dass Jesus eine ganze Reihe von Zöllnern und Sündern um sich hat. Es heißt, es nahten sich zu ihm aber Zöllner, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Das ist eine außergewöhnliche Situation, ihr Lieben. Die Zöllner und die Sünder, das sind diejenigen, die Jesus am meisten suchen. Obwohl die ja Angst haben müssten vor Jesus. Jesus war sündlos und es war auch klar, was er über Sünde denkt. Da gab es keine Kompromisse und trotzdem heißt es so, es nahten sich. Und dieses Wort es nahten sich, so in der Form, wie es geschrieben ist im Griechischen, heißt es nahten sich die Zöllner und Sünder immer wieder und immer wieder und immer wieder. Nicht nur einmal. Und wir hören das auch immer wieder, dass zu den Zöllnern, dass zu Jesus ganz besonders viele Zöllner und Sünder kamen, sie ihm nachliefen. sozusagen sich immer wieder um ihn herum scharten, in Massen. Das heißt sogar hier alle Zöllner und Sünder, die dort irgendwo in einem Gebiet waren. Nun, mit Sünder, hier in diesem Zusammenhang, ist das so gemeint, wie es in der Gesellschaft der damaligen Zeit im Zusammenhang mit dem Volke Israel gemeint ist, zunächst einmal Sünder als solche, die offensichtlich die Gebote Gottes vollkommen übertraten. Also das waren solche, von denen man wusste, dass sie durch ihren Lebenswandel, durch ihren Lebensstil, durch ihre Taten, auch durch ihre Worte, durch ihr Verhalten, den Willen Gottes nicht ernst nahmen. Und deswegen sie auch eigentlich weit weg von Gott lebten. Die Sünder, sozusagen jetzt als allgemeiner Begriff, und die Zöllner gehören dazu, weil die waren ganz besonders von den Leuten verachtet, weil sie nicht nur Kollaborateure mit den römischen Besatzungsmacht waren, sie haben nämlich für die Römer Steuern eingetrieben, aber sie haben sich dabei auch selber enorm bereichert und in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Und deswegen galten sie auch ganz besonders als die Sünder. Und diese Gruppe von Menschen, wie es hier heißt, die scharen sich um Jesus, obwohl sie von der Bevölkerung und vor allem von denen, die als Fromme in der Gesellschaft galten, verachtet wurden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Und es ist interessant, warum sie sich um ihn scharen. Das heißt hier, um ihn zu hören. Das ist interessant. Sie kommen jetzt nicht zu ihm, um irgendwelche Fragen an ihn zu stellen oder dass sie geheilt werden oder sonst etwas. Sie wollen ihn hören. Sie wollen ihn hören und sie haben ja von Jesus schon vieles auch gehört, aber sie sind trotzdem ihm nahe gewesen, um ihn weiter zu hören, obwohl Jesus keine Nebensächlichkeiten, Alltagswahrheiten von sich gab, sondern wenn wir die Reden Jesu hören, die waren äußerst herausfordernd. Da hat Jesus überhaupt nie sich ein Blatt vor den Mund genommen, schon gar nicht im Zusammenhang mit Sünde. Er hat immer aufgedeckt. Er hat immer klar gesagt, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Er hat die Sünde nie toleriert. Und die Sünder, die sind zu ihm gekommen. Ihr Lieben, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Und die Frage ist, warum kommen die Sünder, ausgerechnet die Sünder, so gerne zu Jesus? Die einzige mögliche Antwort, es steht ja nicht hier, ist, dass scheinbar von diesem Jesus, der Sohn Gottes, etwas ausging, was von den anderen nicht ausging. Die Zöllner und die Sünder, die kamen nicht zu den anderen Rabbinern. Jesus war ja nur einer von vielen in der damaligen Zeit, Meister. Sie kamen nicht zu den Schriftgelehrten. Sie kamen nicht zu den Priestern. Sie kamen nicht zu den Pharisäern. Da wussten sie genau, wie sie behandelt wurden. Sie kamen zu Jesus. Sie kamen zu Jesus ganz sicher deswegen, weil sie sich in der Nähe Jesu wohlfühlten, weil sie sich in der Nähe Jesu in irgendeiner Form angenommen fühlten, nicht wegen ihrer Sünde, ganz und gar nicht, aber sie als Menschen. Und weil sie sich in der Nähe von diesem Jesus geliebt wussten, das ist irgendwie wie eine Welle, die von Jesus ausgegangen ist auf diese Leute, wie eine Attraktion, wie ein Magnet, der, obwohl Jesus immer Klartext geredet hat, auch über Sünde Klartext, haben sie ihn gesucht, weil sie gespürt haben, von diesem Jesus geht keine Verdammnis aus. Von diesem Jesus geht keine Verurteilung aus, sondern von diesem Jesus geht Liebe, Erbarmen und Gnade aus, ohne Kompromisse. Man kann auch auf dem anderen Pferd Seite runterfallen vom Pferd. Von Jesus ging Liebe, Erbarmen ohne Kompromisse aus. Und ihr Lieben, das ist der Punkt. Weil Jesus die Sünder liebt, deswegen hören sie ihm gerne zu. auch wenn er alles mögliche Dinge sagt, die sie gar nicht gut erscheinen lassen. Aber weil Jesus sie liebt und weil sie dieses Erbarmen und diese Gnade spüren, hören sie ihm gerne zu. Ihr Lieben, wer liebt, dem hört man gerne zu. Wer liebt, dem hört man gerne zu. Auch manchmal Dinge, die unangenehm sind für einen selber. Wer liebt, wer mit dieser Haltung, mit diesem Erbarmen, mit dieser Gnade zugeht auf andere Menschen, dem hört man zu. Bei dem fühlt man sich nicht abgestoßen, ausgestoßen. Dem hört man zu. Und so war es auch hier bei diesen Zöllnern und Sündern, die da zu Jesus gekommen sind. Aber das hat natürlich sofort einen heftigen Protest ausgelöst bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und das ist jetzt die andere Gruppe, die hier erwähnt wird. Das sind die sogenannten Frommen. Oder wie es auch in diesem Bericht heißt, die Gerechten. Wobei es wichtig ist, ihr Lieben, dass man das gleich deutlich sagt in diesem Zusammenhang, wenn hier von dem Gerechten die Rede ist, dann ist es der Sprachgebrauch, so wie im jüdischen Volk damals das Wort gerecht verstanden wurde. Nämlich die Gerechten als Gerechte galten die, die versucht haben, die Gebote Gottes sehr präzise und genau zu erfüllen. Und sie hielten sich für gerecht. Also es ist immer davon die Rede, wenn von den Gerechten steht, das sind diejenigen, die sich für gerecht hielten. Ob Jesus sie wirklich als gerecht sah, ist eine andere Frage. Denn genau diesen Gerechten gegenüber hat er sehr scharfe Worte gehabt, ja. Also denen Gerechten gegenüber, die hier sich als gerecht fühlen, hat er auch gesagt, sie werden nicht in das Königreich kommen, wenn sie nicht Buße tun. Wir müssen den Sprachgebrauch jetzt verstehen, ja. Es ist wichtig im Zusammenhang, weil das auch dann am Ende dieses Gleichnisses noch einmal eine Bedeutung hat. Also hier sind jetzt die Pharisäer, hier sind jetzt die Schriftgelehrten und sie ärgern sich maßlos über das, was Jesus tut. Sie sagen, wie kann denn dieser Rabbiner, der sich ja selber scheinbar als ein Gerechter versteht, ja? Wie kann denn der sich mit solchen Leuten abgeben? Das ist unmöglich. Warum? Weil ihre Meinung war doch die, dass Gott Sünder straft. Und weil Gott Sünder straft, deswegen dürfen auch Menschen nicht mit ihnen Gemeinschaft haben. Weil Gott auch sie aus ihrer Gemeinschaft, aus seiner Gemeinschaft herausstößt, sollen auch Menschen sich nicht mit ihnen beschäftigen. Ausgeschlossen sein. Man gibt sich nicht ab mit diesen Art von Leuten, die offensichtlich als Sünder galten. Das waren also offensichtliche Sünder in diesem Zusammenhang. Aber nicht nur das. Es heißt hier, dass sie ihren Ärger laut äußerten und sie sprachen, heißt es hier, dieser nimmt die Sünder auf und isst mit ihnen. Also dieses Wort dieser, das würde man im Deutschen besser übersetzen, der da, so ist es gemeint, ja, der da, das ist ein verächtliches Wort, der da, der nimmt die Sünder auf und noch schlimmer, er isst mit ihnen. Er nimmt die Sünder auf, das heißt an dieser Stelle, er gibt sich mit ihnen ab, genau das Gegenteil von dem, was die Schriftgelehrten und Pharisäer taten. Er hat sie nicht von sich abgewiesen. Wenn sie zu ihm kamen, hat er nicht sie weggeschickt, sondern er hat es zugelassen, mit Freude sogar, dass sie zu ihm gekommen sind. Er hat sich gefreut darüber, dass sie mit ihm zusammen waren. Er hat ihnen gezeigt, dass er ihnen Aufmerksamkeit schenkt, dass er sie von ganzem Herzen liebt, dass sein ganzes erbarmendes Herz mit ihnen war. Das haben sie gespürt. Und das haben auch die Pharisäer und Schriftgelehrten gemerkt. Dieser Jesus, der geht anders mit diesen Sündern um, als wir Pharisäer, Schriftgelehrten oder die anderen Gerechten in unserer Gesellschaft. Der da, der nimmt die Sünder an. Das ist doch etwas ganz gegen Gott. Wenn Gott die Sünder ablehnt und mit ihnen nicht Gemeinschaft haben möchte, und dann müssen auch die Menschen so handeln. Und dann heißt es, der da, der isst sogar mit ihnen. Das ist das Schlimmste. Weil wenn man sozusagen mit jemand zu Tische sitzt und isst, wie im Orient das üblich ist, dann ist das mehr als bei uns, wenn wir mit anderen zusammensitzen irgendwo und essen. Im Orient war Tischgemeinschaft etwas ganz Besonderes. Das bedeutete, wenn man sich mit jemandem zu Tische setzte, dann sagte man damit, du bist mein Freund. Sonst würde man sich nicht zu Tische setzen mit jemandem. Das hat Jesus bewusst gemacht, er hat sich einladen lassen von diesen Leuten. In ihre Häuser. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, jetzt stimmt etwas nicht mit ihm. Der kann nicht von Gott sein, dieser Jesus. Er sagt diesen Leuten geradezu, ihr seid meine Freunde. Und versteht es immer wieder, ist ganz wichtig. Jesus hat nie Sünde vertuscht, verdrängt, verniedlicht. Er ist sogar für die Sünde gestorben. Er wusste, was Sünde ist. Also das ist es nicht, ja? Das ist es nicht. Aber die Menschen, den Sünder, den hat er unendlich geliebt. Und er hat sich über alle Meinungen der damaligen Zeit hinweggesetzt und hat sich immer und immer wieder zu solchen Gesindel, wie wir heute sagen würden, auch hineinbegeben und hat mit ihnen gegessen, um ihnen zu sagen, du bist mir willkommen. Ich liebe dich. Ich möchte mit dir, mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Und nun, in diese Situation hinein, das ist die Situation, in der Jesus nun anfängt, das Gleichnis zu erzählen. Versteht ihr? Die Situation, die produziert in Jesus ein Gleichnis. Weil er diese Frage der Pharisäer und der Schriftgelehrten im Ohr hat, warum isst du mit den Zöllnern und mit den Sündern? Warum gibst du dich mit ihnen ab? Warum schickst du sie nicht weg? Jetzt erzählt Jesus ein Gleichnis als Antwort auf diese Frage. Und in diesem, übrigens im Lukas-Evangelium Kapitel 15 wird nicht nur dieses Gleichnis erzählt, sondern gleich drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Alle drei Gleichnisse hintereinander haben alle denselben Zusammenhang. Alle in dieselbe Situation hinein. Jetzt können wir die nächsten Verse aufschlagen. Und da sagt nun Jesus ein Gleichnis. Und er sagt und verwendet in diesem Gleichnis ein Bild, das sehr bekannt ist den Menschen damals. Und bitte denkt jetzt daran, wenn ich ein bisschen weiter über dieses Gleichnis spreche, wer ist in diesem Gleichnis der Adressat, an den Jesus dieses Gleichnis zunächst einmal richtet? Das hat immer mehr, aber es gibt einen Hauptadressaten. Es sind die Pharisäer und es sind die Schriftgelehrten. Ihnen antwortet er jetzt. Und sie konnten und sollten verstehen, was gemeint ist. Natürlich hat auch das Volk zugehört und so weiter, das ist ja ganz klar. Das ist auch eine Botschaft für sie. Aber Jesus verwendet hier ein Bild, nämlich das Bild von einem Hirten und von Schafen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren ja sehr belesen, sehr gebildet und die wussten sofort, wie Jesus anfing, von einem Hirten und Schafen zu reden, was da im Hintergrund ist. Das war das bekannteste Bild im Alten Testament für das Verhältnis von Gott zum Volk Israel. Der Hirte ist Gott, die Schafe, das ist das Volk Israel. Und sie haben sicher sofort verstanden, wenn jetzt Jesus etwas über die Hirten oder über den Hirten erzählt, dann erzählt er zuerst einmal etwas über Gott. Über Gott selber. Aber sie haben noch mehr verstanden. Denn im Alten Testament werden auch die Führer, die religiösen Führer des Volkes, Hirten genannt. Die Hirten, das waren die Priester, das waren die Propheten, das waren die Schriftgelehrten, das waren auch Könige und so weiter. Das waren die Hirten des Volkes, die im Namen des obersten Hirten sozusagen, die das Volk weiden sollten. Also, sie haben verstanden, mit großer Sicherheit, dass Jesus jetzt von dem Vater im Himmel berichtet, von Gott, als dem Hirten, aber damit auch von den Hirten, die Leiter des Volkes sein sollten. Also von ihnen, von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und es war ganz klar im Alten Testament, dass die Hirten des Volkes sich genau so verhalten sollten wie der Oberhirte. Versteht ihr? Darum ging's in dieser doppelten Funktion. Und jetzt das Gleichnis. Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, stellt euch einmal vor, unter euch, den Pharisäern und Schriftgelehrten, ist jemand, der wäre ein Hirte, das macht er jetzt als Beispiel, ja? Und der hat eine Schafherde von 100 Schafen. Und am Ende des Tages, so kann man das jetzt annehmen, weil das war so in der Wirklichkeit, zählt der Hirte alle seine Schafe, ob alle da sind, wenn er sie wieder einsammelt sozusagen für die Nacht. Und nachdem er sie abgezählt hat, kommt er drauf, dass nur 99 da waren und eins fehlt. Ein Schaf fehlt. Und jetzt sagt Jesus, na, was wird er denn tun, ein so ein Hirte? Na, vorausgesetzt ist, wenn es ein guter Hirte ist natürlich, das ist ja also im Hintergrund. Ja, was wird denn jetzt ein guter Hirte tun? Wird er jetzt denken, na, das eine Schaf, machen wir jetzt keine Sorgen, was ist ein Schaf gegen 99? 99 sind eh da. Brauche ich mich nicht um das eine Schaf kümmern. Wegen dem einen Schaf, ob ich jetzt 99 oder 100 Schafe habe, das ist egal. Jesus sagt, so wird doch kein Hirte denken. Was wird er denn tun, ein Hirte, wenn er ein guter Hirte ist? Zwei Dinge. Er wird zuerst sorgen für die 99. Also, dass die 99 gut betreut sind. Vielleicht hat er Hirtenjungen gehabt oder einen Stall gehabt, den man abschließen konnte. Und da hat er sie hineingetrieben, angenommen, oder hat sie eben übergeben einem Mithirten oder wie auch immer man sagen will, oder Hirtenjungen, dass sie aufpassen. Und er, der Hirte selber, macht sich auf den Weg, um dieses Schaf zu suchen. Das wird er doch tun. Er kümmert sich nicht um die aufgehobenen Schafe, sondern er wird sich kümmern um das verlorene Schaf. Das klingelt bei den Pharisäern. Das sind das verlorene Schaf, das sind die Sünder. Das sind die Zöllner. Sie haben nicht genau verstanden, von wovon Jesus redet, ja? Das verlorene Schaf, nicht die anderen. Und um dieses eine, auch wenn es nur um ein einziges Schaf ging, sagt Jesus, wird ein guter Hirte sich auf den Weg machen und es suchen. Und es wird ihm keine Mühe zu groß sein, um alles zu unternehmen, um dieses eine Schaf zu finden. Das war damals ganz üblich, weil auf einer großen Weide, die nicht nur so ein Grasfeld war, sondern da waren ja viel Gestrüpp und Steine und alles Mögliche, da war es ganz leicht, dass sich ein Schaf verfangen konnte in einem Gestrüpp und nicht mehr loskam oder sich verletzt hat und dann erschöpft war und nicht weiter konnte und man hat es dann übersehen. Und er hat es gesucht. Und dann heißt es, er suchte bis. Wie ich das wieder gelesen habe, ist ja nicht ein neuer Text, ja, hat mich dieses bis in meinem Herzen getroffen. Er hat es gesucht, bis er es fand. Wie es hier heißt, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das ist die Herzenshaltung eines Hirten. Da drückt sich am stärksten aus in diesem kleinen Wörtchen bis die Herzenshaltung des Hirten zu seinen Schafen. Jedes Schaf ist ihm so wichtig, dass er es sucht, bis er es findet. Er gibt nicht auf halber Strecke. Er lässt nicht los. Es ist ihm nichts zu mühsam. Er sagt nicht, jetzt bin ich zu müde oder jetzt geht mich das an und ich bin ärgerlich darüber, weil dieses dumme Schaf, das sich irgendwo verfangen hat und nicht bei der Herde geblieben ist, irgendwo, sondern sein Herz ist voll. Ich möchte das Schaf wiederhaben, koste es, was es wolle. Ich möchte es wiederhaben. Und deswegen war ihm sozusagen auch hier nichts in irgendeiner Weise zu mühsam. Und dann heißt es, und als er es gefunden hat, nahm er es auf seine Schultern. Er nimmt es auf. Er legt es auf seine Schultern. Es steht nicht drauf, dass es verletzt war oder wo er es gefunden hat. Aber diese Handlung, die zeigt diese unglaubliche Wertschätzung, wie Jesus diesem, wie der gute Hirte, also ich sehe Jesus, sozusagen dieses Schaf hier auf die Schulter nimmt und es nach Hause trägt. In einer großen, und es heißt voller Freude legte er es auf seine Schultern. Wie es hier heißt. Mit Freuden legt er es auf seine Schultern. Das heißt, er war nicht ärgerlich, wie er es dann gefunden hat. Wenn es jetzt ein Mensch gewesen wäre, hätten wir ihm vielleicht Vorwürfe gemacht. Was fällt dir denn ein? Und so weiter. Nein, er ist gar nichts Ärgerliches an ihm. Er ist nur überglücklich, dass er dieses Schaf endlich gefunden hat. Und was tut er? Es heißt jetzt, und jetzt gehen wir weiter, die letzten zwei Verse, dass er es auf seine Schultern genommen hat und er hat es zu nach Hause gebracht, also zu der Herde zurückgeführt. Und als er dann nach Hause kommt, dann ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ihr Lieben, das ist ganz was Besonderes in diesem Gleichnis. Das Thema des zweiten Teiles dieses Gleichnisses ist die unendliche Freude über das Finden eines verlorenen Schafes. Und damit will Jesus uns anstecken. Die unendliche Freude, die durchbricht, wenn ein Schaf gerettet wird. Es ist eine dreifache Freude. Erstens, es ist die Freude des Hirten, der es gefunden hat, der es zurückführt. Es ist die Freude der Nachbarn. Und es ist die Freude im ganzen Himmel. Eine dreifache Ebene von Freude. Eine größere Steigerung gibt es nicht mehr. Es ist ganz bewusst, dass Jesus das so auch erzählt, weil er will, dass wir verstehen, dass die Freude, die er hat als guter Hirte, wenn er ein Schaf findet, wenn er einen Verlorenen rettet, das soll sich übertragen auf alle anderen, die das mitbekommen, dass ein Schaf gerettet wurde. Und dieses Schaf, das da gerettet wurde, das löst im Himmel einen Sturm von Freude aus, ein Freudenfest. Da geht die Post ab, sozusagen, wie Jesus das sagen würde, wenn er unsere Sprachgebrauch hätte, dass im ganzen Himmel, es gibt dieses Wort, dass es dann Freude gibt im Himmel, wenn ein einziger Sünder, der Buße tut, gerettet wird, das verwendet Jesus dann noch einmal beim zweiten Gleichnis vom verlorenen Groschen und da sagt er, fügt er hinzu, es wird Freude sein vor den Engeln im Himmel, also wirklich der ganze Himmel ist in Aufruhr, nicht nur der Vater im Himmel freut sich, die ganze Himmelswelt freut sich. Ich bin überzeugt, dass auch Menschen, die schon im Himmel sind, die Geretteten, auch etwas mitbekommen. Nicht vielleicht bei jedem Einzelnen, aber sie werden etwas an dieser Freude mit teilhaben können und sich mitfreuen, wenn hier auf der Erde ein Mensch gerettet wird. Freude über Freude über Freude. Dieses Gleichnis ist ein Freudengleichnis. Es zeigt sozusagen, wie sehr die Freude im Mittelpunkt steht, wenn ein Sünder, und wenn es nur ein einziger ist, umkehrt und sich finden lässt. Natürlich ist hier gemeint, wie es das ganze Neue Testament dann ausdrückt, dass das gemeint ist im Sinne von dem, dass ein Schaf, also einer der Sünde ist, umkehrt. Aber ihr Lieben, das ist jetzt das Entscheidende. Jesus möchte immer, dass Menschen umkehren, weil sie geliebt sind. Versteht ihr? Deswegen hat sich Jesus den Sündern zugewandt. Er liebt sie, damit sie sich bekehren. Nicht er schimpft mit ihnen, damit sie sich bekehren. Er liebt sie. Er sagt ihnen schon knallhart auch Dinge im Kopf. Aber er sagt das aus einer unendlichen Liebe. Und das ist etwas, was wir nicht machen können. Ihr Lieben, noch einmal zurück zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil das auch wichtig ist jetzt von der Bibelkenntnis her, möchte ich das noch einfügen schnell. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dazugehört haben, die die Bibel ja gut kennen, die haben mit großer Deutlichkeit, also ich bin mir sicher, dass einige zumindest von ihnen, während Jesus dieses Gleichnis erzählt haben, an eine andere Stelle im Alten Testament, das sie ja sehr gut kannten, gedacht haben. Und auch Jesus hat daran gedacht, weil er nimmt manchmal wortwörtlich Begriffe auf, die genau in diesem Text stehen, in diesem alttestamentlichen. Da gibt es in dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 34, ein interessantes Kapitel. Das ganze Kapitel redet davon, von dem Hirten und den Schafen. Und er nimmt dieses Vergleich auf, der Prophet Hesekiel im Namen Gottes spricht zu dem Volk und auch zu den Führern des Volkes. Und er sagt, ja, unser guter Hirte im Himmel, er hat unter unserem Volk Hirten eingesetzt. Das sind die eben die Priester und die Propheten und die, nicht so sehr die Propheten, aber die mehr die normalen Führer, die in Verantwortung gewesen sind, die Könige und die Schriftgelehrten, wer auch immer es gegeben hat. Und dann sagt der Prophet Hesekiel im Auftrag Gottes, aber ihr Führer des Volkes Israel, ihr kümmert euch nicht um die Schafe. Ihr seid zwar Hirten, aber ihr kümmert euch nicht drum. Ihr schaut nur darauf, dass es euch selber gut geht. Ihr habt kein Mitleid, kein Bedürfnis, den Schafen zu dienen, die Schafe zu führen, die Schafe zu leiten, die Schafe zu nähren, sie zu guten Wasserplätzen zu führen. Und der Prophet Hesekiel sagt zu diesen Hirten im Namen Gottes, ihr, die ihr diese Hirten seid, ihr verbindet nicht das Kranke. Ihr kümmert euch nicht um diejenigen, die verloren sind, wörtlich. So wie Jesus hier von dem verlorenen Schaf redet. Ihr macht euch nichts daraus, dass sie in die Irre gehen. Ihr schaut nur auf euch selber. Und dann sagt Gott am Ende dieses Kapitels ein tolles Wort. Und er sagt, nun aber werde ich selbst mich als guter Hirte meinem Volke zuwenden. Ich selber werde kommen, um ein guter Hirte für mein Volk zu werden, um diesen Dienst, den ihr nicht getan habt, zu erfüllen und noch viel mehr darüber hinaus. Ich selber werde kommen und meine Schafe weiden. Ich selber werde kommen und die Verletzten werde ich verbinden. Die Kranken werde ich heilen. Die Verlorenen und Zerstreuten werde ich retten. Ich selber. Und ich werde das dadurch tun, und das steht in Hesekiel 34 sehr deutlich, indem ich einen Hirten senden werde. Und der kommt aus dem Geschlechte Davids, der Messias. Meinen Sohn. Und der wird das tun. Jesus nimmt Bezug auf dieses Hesekiel 34 und sagt, jetzt, wer Ohren hat zu hören, höre. Jetzt erfüllt sich das. Er ist es jetzt, der sich dem Volke Israel und auch den Schriftgelehrten und den Pharisäern in besonderer Weise als der gute Hirte vorstellt. In mir erfüllt sich jetzt Hesekiel 34. Das, was Gott vor 700 Jahren dem Volke Israel prophezeit hat, jetzt wird es Wirklichkeit, dass er einen guten Hirten sendet, seinen eigenen Sohn. Und er ist gekommen, um nun das Herz des Vaters, das Herz des guten Hirten zu offenbaren, seine Liebe für die Sünder, sein Erbarmen, seine Gnade für die Sünder, ohne die Sünde zu verniedlichen oder zu rechtfertigen, überhaupt nicht, aber um die Sünder zu begnadigen. Wodurch? Dass er selber für die Sünder ans Kreuz geht. Das ist der gute Hirte, ihr Lieben. Und so hat sich dann Jesus ja auch vorgestellt. Er hat nicht nur dieses Gleichnis erzählt in Lukas 15, sondern in Johannes 10. Da sagt er ja auch zu ihnen, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Und meine Schafe hören meine Stimme. die das erkennen, dass ich der gute Hirte bin, die werden auf mich hören. Und sie werden mir folgen. Und dann sagt er, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus ist der gute Hirte in Reinkultur. Er kommt direkt vom Vater. Und in diesem Gleichnis beschreibt er sich selber. Er beschreibt sich nicht nur selber, sondern er beschreibt auch seinen Vater. So wie der Vater im Himmel, so ist er. So wie er ist, so ist der Vater. Er kam als Gesandter des Vaters, als Sohn des Vaters, um die Verlorenen zu retten. Und ihr kennt auch in Matthäus 9, wie Jesus einmal, wie es über Jesus heißt, und er sah hier die ganze Volksmenge vor sich, und als er sie sah, da wurde sein Herz zutiefst betroffen. Es heißt so, wie wenn, es dreht ihm die Eingeweide in ihm um, so voller Erbarmen, ist das Wort, das hier verwendet wird. Denn er sah diese Leute hier, das waren alles Schafe. Schafe, die verschmachtet waren, die verirrt waren, orientierungslos waren, ohne wirklichen Futter waren, ohne einen Hirten. Also Jesus hat ständig dieses Gleichnis aufgenommen, dieses Bild vom Vater und von ihm als dem guten Hirten. Und ihr Lieben, Jesus hat hier nicht nur natürlich in Vorausschau auf sein erlösendes Werk für die ganze Welt, nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier gemeint. Den Pharisäern und Schriftgelehrten wollte er sagen, ihr Lieben, wenn einer dieser Sünder, über die ihr euch aufregt, gerettet wird, geht die Post im Himmel ab. Und deswegen ärgert euch nicht darüber, sondern freut euch mit mir. Freut euch mit mir. Wenn ein Sünder Buße tut, dann ist mehr Freude im Himmel als über die 99 anderen, die sogenannten Gerechten, die scheinbar keiner Buße bedürfen. So ist es gemeint, ja, der Abschluss. Nicht falsch zu verstehen. Eine Ironie, ja. Als diejenigen, die scheinbar sich gerecht halten und die scheinbar keine Buße bedürfen. Über einen Sünder ist mehr Freude. Und ihr Lieben, das ist genau das, was Jesus sozusagen auch uns sagen möchte. Seht ihr, Jesus hat genau an dieser Stelle, wo es heißt in Matthäus 9, dass er sagt, das sind lauter Schafe hier, die sind orientierungslos und sie haben keinen Hirten. Er ist jetzt gekommen als guter Hirte und sagt dann, die Ernte ist groß, aber wenige sind da, die Arbeiter sind, nämlich Hirten. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit in die Ernte sende. Genau das, was er in Hesekiel 34 negativ aufzeigt, sagt er jetzt, ihr Lieben, alle, die ihr in mir den guten Hirten gefunden habt, die ihr Leben mir, dem guten Hirten, gegeben habt, ich sende euch jetzt als die guten Hirten der Menschen um euch herum. Ihr sollt jetzt die guten Hirten sein in meinem Namen. Ihr sollt euch zu den Sündern und Verlorenen genauso verhalten, wie ich mich ihnen verhalte. Nicht, indem man die Sünde beschwichtigt und unter den Tisch kehrt und sagt, ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht die Liebe, die Jesus ausgestrahlt hat. Die Liebe, die Jesus ausgestrahlt hat, war eine Liebe, die den Sünder geliebt hat, unabhängig davon, was er getan hat. Eine so tiefe Liebe, die daraus rührt, dass Gott, der Schöpfer, ja alle diese Menschen geschaffen hat, die sich von ihm auch abgewandt haben. Und er liebt sie dennoch. Und das ist es, was Sünder brauchen und Verlorene, dass sie wissen, Gott liebt sie. Natürlich, um sie zu retten, nicht einfach sie in den Arm zu nehmen und sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, was du tust, tu nur weiter mit deiner Sünde und so weiter. Das ist ein Unsinn. Aber alle die zu Jesus gekommen sind und die gespürt haben, diese überwältigende Liebe, obwohl sie so sündhaft sind, denen sind die Augen aufgegangen über ihre eigenen Sünden. Wir haben ja lauter Beispiele hier, wie jeder von uns, der Jesus gefunden hat. Die Liebe Gottes drängt zur Buße. Und so möchte er, dass wir als diese Hirten, mit diesem Hirtenherzen, das ist das Entscheidende. Ich möchte mehr von diesem Hirtenherzen. Ich möchte mehr von diesem Erbarmen, von dieser Liebe, die überwältigend eine Ausstrahlung hat auf Menschen, die Jesus nicht kennen und die Jesus erreichen möchte. Das möchte ich. Und wenn wir so durch die Welt gehen, in unsere Umgebung, mit dieser überwältigenden Hirtengesinnung, mit diesem Hirtenherzen, dann werden große Dinge passieren, ihr Lieben. Darum bin ich von zutiefst überzeugt. Und darum dürfen wir bitten. Amen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns zu solchen Hirten machst. So wie du selbst einer gewesen bist, du hast dein Leben gelassen, um die Sünde wegzunehmen, um uns frei zu machen von Sünde. So eine große Liebe hast du zu uns als Sündern. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir zu Botschafter deiner Liebe werden. Dass wir zu solchen werden, die so attraktiv sind, auch für Leute, die zutiefst gefallen sind und die am Rande der Gesellschaft sind, dass diese Liebe durchbricht, Herr. Keine falsche Liebe, sondern deine göttliche Liebe. Eine Liebe, die es ihnen ermöglicht, ihre Sünde zu sehen, umzukehren und ihre Sünde auf Jesus zu legen, damit sie frei werden, damit sie ein neues Leben empfangen können. Herr, es ist deine Liebe, die die Menschen zur Buße führt. Mach uns zu Kanälen einer solchen Liebe und habe Dank von ganzem Herzen dafür. Amen.